Ja, ganz herzliche Grüße habe ich mitgebracht aus der Gemeinde Meschede. Wir waren am letzten Sonntag dort. Der Reisedienst, der Tag des Landesverbandes, die Pastorenschaft und die Laienprediger werden umhergeschickt, dass sie hierhin und dorthin gehen, um Kontakte aufzubauen. Ganz herzliche Grüße auch von Uschi, ehemals Imhoff, die ja hier aus der Gemeinde ist, und auch von ihrem Mann. Wir freuen uns über die guten Kontakte. Seid also ganz herzlich gegrüßt. Über den Volkstrauertag zu predigen, das ist immer so eine besondere Sache. Das ist kein Thema, wo man Juhu schreit oder wo man den Eindruck hat, das ist so ein Thema, was einem so richtig nahe geht oder was einen mitnimmt. Und auf der anderen Seite, das, was auch in der Einleitung zum Gottesdienst deutlich gemacht wird und wurde, das gehört ja zu unserem Leben auch mit dazu. Das sind Dinge, die man nicht einfach so ausblenden kann. Gerade in unserer deutschen Geschichte vor 70, vor 75, vor 80 Jahren, das, was da geschehen ist, das kann man nicht einfach so ausblenden und darüber nie wieder nachdenken, sondern das sind einfach Dinge, die für uns wichtig sind. Nie wieder Krieg, nie wieder Bewaffnung einer deutschen Armee, nie wieder. Das Nachkriegsmotto, es kam aus vollem Herzen. Heute protestieren die USA und die NATO-Verbündeten, dass Deutschland so schlechte Waffen hat und zu wenig Waffen hat und an zu wenig Auslandseinsätzen teilnimmt. Ihr müsst mehr Verantwortung übernehmen. Wenn man heute den Zungenschlag mit dem vergleicht, was nach dem Krieg gewesen ist, da gab es Aufstände, da gab es Demonstrationen, als die Bundeswehr wieder entstehen sollte oder bewaffnet werden sollte und so weiter. Und heute sind es schon wieder zu wenig Waffen. Deswegen auch dieser Predigttext und die Predigt insgesamt zum Thema Volkstrauertag. Ist uns das bewusst, in welche Situation wir da hineinmarschieren? Heute protestiert die USA, dass wir zu wenig Waffen und zu schlechte Waffen haben. Wohin gehen wir da eigentlich? Wollen wir das? Gehört das nach 70 Jahren Zweiter Weltkrieg und nach wie vielen Jahren, das sind ja 100 Jahre Erster Weltkrieg, gehört das wieder zur Geschichte dazu, dass es jetzt nochmal sein muss um so etwas? Haben wir denn nicht wirklich genug? Hat das nicht gereicht? Muss das dann immer wieder sein? Als Adenauer und de Gaulle anfingen, sich die Hand zu reichen über dieser Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich, kann man Feindschaft eigentlich erben? Wir hatten den Eindruck, dass man das erben kann und dass die Franzosen eben unsere Erbfeinde sind. Und als die beiden sich über dem Zweiten Weltkrieg kurz danach die Hand gereicht haben, was hat de Gaulle alles ertragen müssen an Vorwürfen aus seinem Land? Und sicherlich Adenauer auch aus deutschem Munde. Und sie haben es gemacht, weil sie den Eindruck hatten, dass Europa zusammenwachsen soll, dass die Zeit des Nationalen zu Ende sein muss. Und das Konzentrieren auf die Vorteile, die wir als Deutsche für uns haben wollen oder die Franzosen für sich oder die Engländer oder Dänen oder wie sie alle heißen, die Polen. Und heute hat man den Eindruck, wenn man sich das eine oder andere in Europa anschaut, dass wir wieder zerfallen, dass vielleicht der Euro das Letzte war, was wir gemeinsam hinkriegen. Mittlerweile kriegt man ja manches eben nicht mehr hin. Man schottet sich ab. Ungarn baut einen Zaun um sich herum, damit niemand von den anderen uns hier stört. Zu Recht. Gibt es nicht Stimmen auch in uns, dass man die Mauer wieder aufbauen muss und all diese Dinge? Hat uns das nicht gereicht? Brauchen wir das unbedingt? Muss das sein? Einheit und Friedlichkeit, das Misstrauen der Europäer zueinander wächst. Können wir die Früchte wirklich verdauen, die wir da wieder gesät haben? Wollen wir das? Haben die so gut geschmeckt? Die Briten, die Polen, die wieder mächtig über die Deutschen schimpfen, die Ungarn. Aber auch die Verschuldungskrise, die Griechen, wir schimpfen über die Griechen, wir schimpfen über die Italiener, weil sie mit dem Geld offensichtlich nicht umgehen können. Es driftet auseinander. War der Euro das Letzte, was wir gemeinsam hingekriegt haben? Sollte Europa nicht ein Hort des Friedens sein? Und man hat den Eindruck, wenn man sich Viktor Orban anschaut, Wladimir Putin, Tayyip Erdogan, Jaroslaw Kaczynski, Donald Trump und den Herrn Jinping von China, es wird gerüstet wie nie zuvor. Es wird gerüstet wie nie zuvor. Jeder Panzer, der geschaffen wurde, hat irgendwann mal einen Schuss abgegeben. Die sind für den Krieg gemacht. Jage dem Frieden nach. Es ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Offensichtlich hat Gott sie ganz bewusst gewählt, dass wir innehalten und überlegen, wollen wir in so eine Zeit wieder hinein, 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und 70, 75 nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir bereiten uns auf harte Konfrontationen wieder vor. Und wir haben nicht die Situation wie in Israel, dass pro Tag 300 oder 150, je nachdem, Raketen fliegen. Was würde passieren, wenn das in Deutschland geschähe? Wir halten das für normal, dass das in Israel so geschieht. 100, 150, 200, 300 Raketen pro Tag. Und wundern uns, dass Israel dann zurückschlägt. Ja, muss man dann nicht zurückschlagen? Jage dem Frieden nach. Das ist offensichtlich nicht etwas, was uns zufällt, Frieden. Frieden ist etwas, wo wir uns auf den Weg machen müssen. Jagen heißt ja nicht, dass man hinter irgendeinem Baum mit dem Schießgewehr wartet, bis der Frieden vorbeikommt und ihn dann erschießt oder sowas. Sondern das macht ja deutlich, dass man sich auf den Weg machen muss, dass man sich hoppla hopp, also nicht auf dem Sofa sitzen kann und warten, bis der Frieden von irgendwo hin herfällt oder hinregnet, sondern das ist etwas, wo wir uns auf den Weg machen müssen. Das müssen wir uns erarbeiten und da muss ein Dauerlauf, da müssen wir einer Antilope oder wem auch immer hinterherlaufen, bis wir sie haben. Das fällt uns leider, leider nicht zu. Es ist ein Stimmungswandel. Es ist ein Stimmungswandel der Völker untereinander und wir sollten das wahrnehmen, ob wir dem nicht uns entgegenstellen können. Sollen. Und ist nicht der Stimmungswandel der großen Völker untereinander nicht ein Abbild von dem, was wir im kleinen Leben untereinander, die sozialen Medien, die mehr und mehr zu asozialen Medien werden? Weil jeder an seinem Schreibtisch oder an seinem Sofa irgendwas in diese Dinger reinhacken kann, und es bei dem anderen dann als Wut- oder Hassausbruch ankommt. Man geht heute so miteinander um. Eine Nachbarin sagte mir letzte Woche, sie hätte auf einen Hinweis dann hineingeschrieben, denk doch daran, dass die aus Afrika kommen, auch Menschen sind. Und sie bekam die Rückmeldung, ey Alte, soll ich kommen und dich umbringen? Afrikaner sind auch Menschen. Und wenn man das sagt, in Deutschland wird man wieder umgebracht. Wo sind wir da gelandet? Wollen wir das? Machen wir da mit an so einer Stelle? Halten wir den Mund und sagen, na ja, das ist halt so. Das macht man eben so. Jage dem Frieden nach. Ist nicht das, was in der Großwetterlage weltweit geschieht, nicht nur ein Abbild von dem, was wir untereinander leben, was du in deinem Alltag lebst, in der Art und Weise, wie du mit dem Menschen an deiner Seite umgehst? Ey, Alte, soll ich rüberkommen und dich umbringen? Nur weil man feststellt, dass Menschen aus Afrika auch Menschen sind und sie einfach absaufen zu lassen nicht ganz so gentlemanlike ist? Frieden. Frieden und Krieg, das beginnt im Kleinen oder hört da eben auch auf. Ein Stimmungswandel in uns selber, in der Art, wie wir mit Menschen umgehen. Und wir sind in einem nachchristlichen Abendland, in der Postmoderne, wo das Liebe deinen Nächsten wo solche Maßstäbe nicht mehr Maßstab sind. Nachchristliches Abendland. Stimmungswandel auch den Kirchen gegenüber. Natürlich manchmal auch verständlich, sehr richtig, geht mir auch so. Das, was da an Liebe deinen Nächsten von manchen Kirchenvertretern gesagt werden muss, das ist nicht sehr gut. Stimmungswandel, natürlich. Der Sprachmodus vieler Mitbürger ist rau geworden, die Kommentare, eine blanke Gegnerschaft, eine blanke Feindschaft. Und hinter jeder Hassbotschaft, die irgendwo getwittert wurde, ist dann ein Mord geworden, wenn man selbst CDU-Politiker umbringt, weil sie sich für Flüchtlinge einsetzen in Deutschland. Da muss man kein AfD-Mann sein, da muss man kein Linker werden, da muss man kein was war, da kann man CDU-Mann sein und ganz bewusst sagen, Afrikaner sind auch Menschen, lasst sie doch leben. Wenigstens die Hälfte, lasst doch wenigstens die Hälfte leben, dann wird man schon erschossen. Ist das das Land, ist das Europa, ist das das Europa, was wir wollen, was wir wollten? Liebe deinen Nächsten gilt nicht mehr, ist von vor 2000 Jahren. Sicherlich, wir werden als Christen noch nicht ausgegrenzt in einer Art und Weise, wo wir Sorgen, wo wir Angst haben müssten. Aber wenn man sich mit seinem Blick, wenn man auf Juden schaut, wenn in Duisburg die Fahnen Israels wieder verbrannt werden oder wenn Juden mit der Kippa ihnen das vom Kopf geschlagen wird oder wenn ein jüdischer Professor in Berlin auf offener Straße zusammengeschlagen wird, oder Synagogen angezündet und so weiter und so weiter. Auch die Düsseldorfer Synagoge hatte ja einen Brandanschlag. Wir sind als Christen noch nicht dran, aber wenn man sich anschaut, was mit Juden in Deutschland mittlerweile wieder geschieht, können wir das in ein paar Jahren als Christen unter Umständen auch erleben. Und wir sind dann vielleicht bei dem Wort von Niemöller, als man die Kommunisten abgeholt hat, hat keiner protestiert, weil ich war ja kein Kommunist und als man die SPD-Leute abgeholt hat, hat keiner protestiert, ich war ja kein SPD-Mann und als man mich abgeholt hat, war keiner mehr da zu protestieren. Ist dieses Wort von Martin Niemöller nicht wieder ganz aktuell? Jage dem Frieden nach. Aggressivität ganz offen ausgetragen. Wir können mittlerweile wieder Juden auf offener Straße verprügeln. Ja, die kommen aus dieser Kultur, die machen das da halt so. Was für eine Begründung. Hineinversetzen, bald könnte es uns genauso gehen. Gerade auch, wenn man in einer toleranten Gesellschaft andere Meinungen vertritt, merkt man, dass diese tolerante Gesellschaft sehr intolerant ist. Ey, Alte, soll ich rüberkommen und dich umbringen? Wenn man Meinungen vertritt, die nicht ganz so Mainstream sind, wenn man deutlich macht, dass der Gott des Islam und der Gott des Christentums nicht identisch ist, dann bekommt man es mit dem einen oder anderen zu tun. Moslems würden da sofort von sich weisen, Allah hat keinen Sohn, selbstverständlich nicht. Aber es ist in manchen Kreisen üblich geworden, dass das so sein sollte. Es ist so nicht. Erinnerung an die Jahreslosung. Legte sie nochmal auf den Beamer. Jagen ist anstrengend, kostet Mühe. Und es ist ein Singular. Es geht nicht, dass man sagt, ihr als insgesamt sollt dem nachjagen, sondern es geht um das Du. Du musst in deinem persönlichen Umfeld dich auf den Weg machen und dem hinterherjagen. Du bist gemeint. Du kannst nicht sagen, ja, das können auch andere. Nein, jeder von uns ist selber für sich selber gemeint. Friede scheint offensichtlich eine flüchtige Sache zu sein, der man hinterherjagen muss. Das läuft weg, das Ding. Nachsuchen heißt möglicherweise wie Sherlock Holmes dem Nachspüren. Das dauert, das hat Mühe, das kostet Zeit. Dem Nachjagen. Jeder von uns hat den Auftrag, an der Stelle, wo er steht, einzutreten dafür, was geschieht, dass man den Mund aufmacht, dann kann es schon mal sein, dass das Gegenüber in der Art und Weise, wie wir heute miteinander umgehen, dass man da eins ins Gesicht geschlagen bekommt. Ey, Alte, soll ich dich umbringen? Das kann schon mal sein, wenn man dann den Mund aufmacht. Aber zu schweigen, ist das eine Option bei so einer Jahreslosung? Zu schweigen, weil man vielleicht einen aufs Maul kriegt, ist das eine Option? Friede. Dieser Psalm kommt ja aus einer Situation, in der David aufgefordert war, zu entscheiden, willst du nicht. Saul ist hinter ihm hergejagt mit Speeren. Man muss sich das mal vorstellen, als junger Mann im Königshof von Saul. Er war derjenige, der dem größten Philister entgegensteht. Und die Philister waren diejenigen, die Israel immer wieder überfallen haben. Sie hatten jetzt gerade die Bundeslade, das Heiligtum Israels erbeutet. Und nun stand der größte der Philister mit einer Armee dahinter und David mäht ihn um. Saul erschlägt 1000, David aber 10.000. Natürlich hat ihn das geärgert, dass er als König diesem kleinen Knirps nichts entgegenzusetzen hat. Also hat er versucht, ihn irgendwie loszuwerden. Ein Speer nach dem anderen. Später jagt er mit einer ganzen Armee hinterher. Und Saul lässt dann sogar die Leute, 85 Priester wird da in den Berichten geschrieben, lässt er umbringen, die ihn nicht verpfeifen. 85 Priester, die sagen, wir sagen dir nicht, wo David ist. Er lässt sie einfach umbringen. Dass da David Zulauf hatte, dass zu seiner Gruppe von Leuten immer mehr Unzufriedene kamen und sagten, so wie Saul mit dem Volk umgeht, das können wir nicht länger akzeptieren. Er hat meine Verwandten umgebracht, jetzt. Und dann geht er zu den Philistern, stellt sich irre, weil er keine andere Möglichkeit mehr sieht. Irgendwann ist die Situation, dass er in En-Gedi, in diesem Tal, wo man ja heute bis heute das besichtigen kann, er versteckt sich mit seinen Leuten in einer Höhle und Saul hinter ihm her und kriegt nicht mit, dass David in dieser Höhle ist und da legt er sich schlafen und seine Leute, die Leute von David sagen ihm so, diese Nacht, Gott hat gegeben, dass Saul in deiner Hand ist. Nun nimm dein Schwert und mach dem Krieg endlich ein Ende, indem du ihn umbringst. Gott hat ihn in deine Hand gelegt. Er hat sich zum Schlafen gelegt in die Höhle, in der wir uns verstecken. Nun mach dich auf. Und David ermahnt seine Leute und sagt, das ist ein Gesalbter des Herrn. Ich hebe nicht meine Hand und mein Schwert gegen ihn, aber schneidet ihn ein bisschen vom Anzug ab. Und hält ihm das am nächsten Tag vor. Ich habe dich in meiner Hand gehabt und dich nicht umgebracht. Warum verfolgst du mich, Saul? Sich für den Frieden entscheiden, gerade wenn alle um dich herum sagen, nun aber hat Gott selber doch deinen Feind in die Hand gegeben. Nimm dein Schwert und bring ihn um. Sich in so einer Situation für den Frieden zu entscheiden, das ist schon was. Er wusste ja nicht, wie am nächsten Tag Saul reagieren wird. Und Saul kriegt Tränen in die Augen und zieht mit seinen Leuten ab. Wahrscheinlich hätten seine Leute gemurrt und gesagt, dieser Mann will dir doch gar nichts, warum müssen wir gegen ihn Krieg führen? Sich für den Frieden zu entscheiden, das hat manchmal solche Situationen, dass man gute Gelegenheiten für die Rache hat. Gott hat ihn in meine Hand gegeben, solche Gelegenheiten auslässt. Ich erhebe nicht die Hand gegen einen Gesalbten des Herrn. Hast du so eine Entscheidung auch mal treffen müssen und dich vielleicht für die eine oder vielleicht für die andere Seite entschieden? Es wäre ja so eine fromme Begründung gewesen, Gott hat ihn in meine Hand gegeben. Ich habe so dafür gebetet, dass er sich zur Ruhe legt in der Höhle, wo ich mit dem Schwert auf ihn warte. Das ist doch eine Gelegenheit. Was willst du dagegen sagen, gegen so ein frommes Argument? Nein, ich entscheide mich für den Frieden. Und dann schreibt er im Rückblick diesen Psalm. Und ich möchte mit euch diesen oder Teile des Psalms lesen. Lasst uns das mal miteinander lesen. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Von ganzem Herzen lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, der soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Als ich beim Herrn Hilfe suchte, da erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst. Probiert es doch aus und erlebt es selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Kommt her, ihr jungen Leute, und hört mir zu. Ich will euch lehren, was Ehrfurcht vor dem Herrn bedeutet. Achtet auf das, was ich sage. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über eure Lippen kommen. Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein, denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben, und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Das schreibt er, nachdem er sich entschieden hat, dem Saul nicht mal ein Ohr abzuschneiden, nur ein Stück von seinem Anzug. Möglicherweise hat irgendeiner seiner Soldaten gesagt, du hast da ein Loch in deinem Kleid. Woher kommt das denn? Auch wenn du den Eindruck hast, dass Gott deinen Gegner in deine Hand gegeben hat, nun kann ich ihm endlich eine auswischen. Der Psalm 34 ist das Ergebnis, ist die Erfahrung, die David macht, nachdem er sich entschieden hat, ihm nicht das Schwert in den Wanst zu stecken. Schaut doch mal, was Gott daraus gemacht hat. Er hat uns gesegnet von vorne bis hinten. Jetzt bin ich König und Gott schenkt uns Frieden rundherum. Gott segnet das, wenn du dich entscheidest für den Frieden. Auch für den Frieden in deinem Umgangston. Auch für den Frieden in der Art und Weise, wie es am Montag oder Dienstag in deinem Geschäft oder in deinem Büro zugeht. Und wenn irgendjemand dir krumm kommt, es sind die Auswirkungen, die David jubeln lassen. Schaut euch mal an, was Gott seitdem bei uns alles getan hat. Es ist eine Erfahrung von rückwärts, zurückgeschaut auf das, was geworden ist, seitdem ich mich für den Frieden entschieden habe. Und doch, natürlich kennen wir auch diesen Vers, wo Gott als David dem Herrn einen Tempel bauen will, als Gott sagt, du hast mir zu viel Krieg gemacht, deine Hände sind zu viel mit Blut besudelt, ich möchte, dass dein Sohn das macht, was du vorhattest, mir einen Tempel zu bauen. Ja, natürlich, David muss gegen die Philister und gegen manchen anderen kämpfen. Und das gehört sicherlich auch zu dem, was David gelebt hat und lebt. Frieden, was ist Frieden wert? Frieden muss eingeübt werden. Frieden ist nicht nur eine Sehnsucht in meinem Herzen, sondern eine Entscheidung zum Verhalten, zu der Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe. Wie stark darf dein Saul dich verfolgen? Das ist ja eine Entscheidung, die wir zu treffen haben. Wie stark darf dein Saul sein? Wann knickt's bei dir weg? Darf er anfangen, mit Speeren hinter dir herzuwerfen? Darf er anfangen, mit einer ganzen Armee dich zu suchen? Wann fängst du an, dich auch für den Krieg zu entscheiden? David hat an dieser Stelle ganz bewusst sich für den Frieden entschieden. Jesus gibt Hinweise, Handlungshinweise. im Matthäus-Evangelium, im Lukas-Evangelium. Paulus greift das auf im Römerbrief. Ich möchte mit euch zum Abschluss der Predigt diese Texte lesen. Und lasst euch mal diese Entschiedenheit, mit der Jesus Beispiele nennt, wie es denn im Alltag aussehen kann, dass man sich für den Frieden entscheidet, wie die aussehen. Wie tief die gehen. Natürlich kommen diese Texte auch aus der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist radikal. Aber offensichtlich hat Jesus das nicht nur einmal gepredigt, weil er nichts anderes zu predigen hatte, sondern das scheint ihm wirklich ernst zu sein. Und wir dürfen nicht vergessen, als Jesus in Jerusalem einzieht, er zieht auf dem Esel ein. Versuch du mal, einen Krieg zu führen auf einem Esel. Der Esel macht IA und bleibt stehen. Mit dem kannst du keinen Krieg führen. Jesus reitet als König, da laufen Leute vor ihm her und sagt, der neue König kommt, der neue König kommt. Eigentlich hätten die Römer sofort eingreifen müssen. Aber die haben sich wahrscheinlich auf der Zinne von der Burg Antonia schlapp gelacht, als sie gesehen haben, dass das Heer, was da einmarschiert, an der Spitze läuft einer mit Esel rum. Das ist der Friedefürst, der will keinen Krieg. Sonst hätten sie sofort kurz einen Prozess gemacht. Aber der reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Wäre das vielleicht die Art und Weise, wie du mit deinem Saul umgehst? Reite doch mal bei ihm zu Hause auf einem Esel ein. Und schau, was dann bei ihm entsteht. Wenn er merkt, dass du nicht sein Feind bist, sondern dass du mit ihm reden willst. Wäre das eine Option, mal ganz anders miteinander umzugehen? Ich möchte zum Abschluss aus Matthäus 5 und so weiter lesen und dann sollten wir beten. Jesus sagt, ich sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute wie Zolleinnehmer? Wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Paulus greift das auf in Römer 12. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib du ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib du ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich doch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Lukas 6. Liebt eure Feinde und tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht, dem gib auch das Hemd. Wer dich bittet, dem gib, und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder lieben ihre Freunde. Wenn ihr euch von Wohltätern wohltut, wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen den Sündern, um wieder alles zurückzubekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Deutlicher und klarer kann man es kaum noch sagen. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?